lügen.
Noch was, was Gott nicht kann?
Sich selbst nicht untreu werden. Das kann er auch nicht. Ja? Wenn du über das Thema Glauben nachdenkst, gibt es Dinge, wo du sagst, da ist Gott unfähig, die zu tun? Oder unfähig, die zu bewirken?
Naja, er kann niemanden zwingen, ihn zu lieben.
Richtig? Ja. Er kann niemanden zwingen, er wird auch niemanden zwingen, ihn zu lieben.
Oder ihm zu vertrauen.
Ihm zu vertrauen. Ja, das ist eine freiwillige Geschichte. Er wird es nie machen. Ich möchte ein bisschen über Glauben reden heute. Über die Frage, sollte Gott etwas unmöglich sein? Ja? Weil die Frage, was ist Glaube eigentlich? Ja? Wie definiert man Glaube? Wie zeigt sich Glaube im Leben? Und anders war es natürlich Vertrauen. Was bedeutet das? Und die Frage ist auch immer, weißt du, wie es dir da geht mit dem Thema Glauben, ist immer die Frage für mich, auf was richtet sich denn mein Glaube? Also mache ich meinen Glauben vom Ergebnis abhängig oder mache ich meinen Glauben von der Person Gottes abhängig? Das macht einen riesen Unterschied in dem, was ich mich auch traue, ihn zu fragen. Ja? Je mehr man denkt, ich weiß nicht, ob Gott das wirklich machen kann, was ist denn, wenn ich das jetzt erbitte von ihm, vielleicht passiert es dann, wie gehe ich dann mit diesen Gefühlen um, dass es nicht passiert ist? Gott behauptet von sich selbst, also er hat, als da Abraham und Sarah sich mit Abraham und Sarah getroffen hat, und hat er gesagt, sollte mir etwas unmöglich sein. Das war seine Aussage. Gibt es irgendwas, was ich nicht kann? Dann sag's bitte. Gibt es irgendetwas, was ich nicht kann? Und ich möchte uns, dass wir uns drei Geschichten angucken im Neuen Testament über Leute. Zwei von denen waren nicht gläubig. Haben aber geglaubt, dass Gott was kann. Und eine Geschichte im Alten Testament, zwei im Neuen, eine im Alten Testament von jemand, der was Unmögliches erbeten hat von Gott. Und lass uns mal die Geschichten anschauen. Vorher, bei uns hängt ein Spruch, der hing lange in meinem Office drin. Da heißt, jeder wusste, dass es nicht geht. Aber dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Kennt ihr diesen Spruch, ja? Manchmal sagen viele Leute, das funktioniert nicht, das geht nicht, das hat noch nie funktioniert, schafft man nicht, und dann kommt jemand, der von dem ganzen Kram nichts weiß. Und ganz naiv rangeht und sagt, das machen wir jetzt einfach. Und es funktioniert. Ja? Das ist manchmal, das ist der Mensch. Ja? Der redet sich manchmal so rein in das Negative, dass nichts geht oder hat es doch selber noch nicht erlebt, dass auch das ansteckend sein kann. Aber umgekehrt ist der Glaube sehr ansteckend. Ja, und von was wollen wir uns gegenseitig anstecken lassen? Wie wollen wir uns gegenseitig anstecken? Manchmal hilft es, wenn einfach was Frisches reinkommt und sagt, das kann man ja wirklich anders sehen. Da kann man eine andere Perspektive bekommen. Lass uns mal eine Geschichte angucken, also Matthäus Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Und der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untersteht, und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu ihm sage, geh, so geht er, und wenn der andere sagt, komm, so kommt er her. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Das ist irgendwie eine schräge Geschichte. Und es ist erstaunlich, dass Gott, dass diese Geschichte da zitiert wird, weil dieser Hauptmann eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun hat. Ist kein Jude. Das ist ein römischer Hauptmann, der hat was mit Glauben zu tun, aber die Römer hatten halt viele Götter, an die sie geglaubt haben. Der hat nichts mit dem christlichen Glauben oder mit dem jüdischen Glauben, mit dem Gott des Alten Testamentes zu tun. Und dieser Mann hat einen Knecht, der krank ist. Einmal finde ich es sehr empathisch, dass dieser Hauptmann an den Knecht denkt und dem helfen will. Manchmal haben wir von den Römern so ein Bild, die waren alle grausam, alle negativ, alle schlecht. Hier war offensichtlich ein Mann, der Mitgefühl hatte für seinen Knecht. Und er hat sich überlegt, wenn einer meinem Knecht helfen kann, dann ist es Jesus. Dann ist es Jesus. Dann muss es dieser Jesus sein. Ich glaube nicht, dass er das Alte Testament kannte. Ich glaube nicht, dass er die Geschichten kannte vom Alten Testament, die Prophetien. Aber offensichtlich, ich vermute, er hat diesen Jesus mal Dinge tun sehen und hat gedacht, der ist es. Der ist es. Und dann geht er zu ihm hin und sagt, Mensch, kannst du meinen Knecht gesund machen? Und Jesu Herz, mein, wissen wie Jesu Herz ist? Ja klar, mache ich, komm, ich komme. Kein Problem. Und dann sagt er, nee, ich bin es eigentlich gar nicht wert, dass du unter mein Dach bist. Und ehrlich gesagt, das brauchst du auch gar nicht. Weil ich bin Hauptmann und wenn ich jemand sage, dann, er soll gehen, dann geht er. Wenn ich jemand sage, er kommt, dann kommt er. Und ich glaube, du kannst das Gleiche. Das ist der Hammer. Und es ist was, sowas, aber auch irgendwie was kindlich Einfaches, oder? Es ist so einfach. Der sieht diesen Jesus, kennt keine Geschichten von ihm, weder negative noch positive, war nicht in irgendwas Religiöses eingebunden, sagt der Typ, wenn er einer helfen kann, dann ist es er. Der muss gar nicht kommen. Der soll einfach sagen, dann ist die Sache erledigt. Das ist sein Glaube. Das ist sein Glaube. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele kommen vom Osten und vom Westen, um mit Abraham, im Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch zu sitzen, aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht wurde gesund zur selben Stunde. Ganz wichtig, die Kinder des Reichs, das sind nicht die, das, der redet nicht über uns hier. Manchmal zieht man diese Stelle sehr schnell auf sich selbst. Er redet hier von den Juden, die nicht an ihn glauben. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, an wen ist der Text zuerst gerichtet. Manchmal wenn man eher schuldbeladen, das sieht man das sofort. Und er macht eigentlich hier den Punkt den Juden gegenüber. Guck mal, ich bin eigentlich der, der prophezeit ist. Ihr solltet eigentlich wissen. Aber ihr seht es nicht. Und dann kommt da dieser Hauptmann vorbei, der mich überhaupt nicht kennt, der meine Geschichte nicht kennt, der Prophezeiung nicht kennt, aber der mir vertraut. Wow, solchen Glauben habe ich echt noch nie gesehen. Und er sagt einfach zu dem Hauptmann, weißt du was, ist okay, geh nach Hause, ist gut, überlebt. Und der Hauptmann ist wahrscheinlich mit seinem kindlichen Glauben nach Hause gegangen, super, Jesus hat es gesagt, gut, funktioniert, geht nach Hause und hat einfach erwartet, er macht die Tür auf und der Knecht ist gesund. Der Knecht ist gesund. So, auf wen hat hier der Hauptmann seinen Glauben gesetzt? Nicht aufs Ergebnis, sondern auf die Person von Jesus. Die Person von Jesus war der Grund, warum er gesagt hat, das funktioniert. Es war nicht das Ergebnis. Es war nicht das Ergebnis. Der hat diesen Jesus gesehen, es war auch nicht der Überbau, es waren nicht seine Erfahrungen, es waren all die tollen Sachen, die er mit Jesus schon erlebt hatte, die hat er alle nicht gehabt. Es waren auch nicht die negativen Erfahrungen, er hat einfach nur, der Typ, dem vertraue ich, sag einfach, das passiert. Und Jesus sagt, ja gut, wenn du, dann mache ich das. Dann mache ich das, weil ich bin Gott und sollte mir was unmöglich sein. Und er heilt diesen Mann. Die zweite Geschichte, auch aus dem Neuen Testament, Matthäus Kapitel 15. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und sie, eine kanäische Frau, kam aus dem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplant. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Du denkst, ist das Jesus? Ist das hier ist das aus der Bibel zitiert? Ist das wirklich Jesus, der hier reagiert? Das ist erstmal eine krasse Stelle, da muss man sich ein bisschen reindenken. Um was geht es hier eigentlich? Da kommt diese Frau, auch sie wieder leidet darunter, dass ihre Tochter krank ist. Ja, und Eltern, die wissen, wenn die Kinder krank sind, dann kämpfen wir wie die Stiere für unsere Kinder. Ja? Und die sagt, Mensch, dieser Typ da, wenn einer helfen kann, ist er. Wenn einer helfen kann, ist er. Und sie ist offensichtlich keine Jüdin, sondern sie ist Heidin. Sie ist ein Heide. Aber sie denkt irgendwie, dieser Jesus ist der, der mir helfen kann. Und interessant, die Jünger, die machen gerade ihre Reise mit Jesus und für die ist er schon wieder genervt. Ah, da kommt so diese Heide, diese Frau, die nervt. Wir machen doch hier gerade unsere Prozession durch die Menge mit Jesus. Wir müssen doch gerade den Rahmen schön halten und die Struktur muss doch alles passen hier. Die stört jetzt. Das ist wie die Jünger denken. Die nervt. Die stört unsere Heiligkeit. Die stört unser das, was wir hier vorhaben. Und bitten quasi Jesus, komm, sag dir irgendwas, damit ihr Ruhe gibt. Da geht es ja gar nicht darum, dass der Frau helfen wollen. Das interessiert die gar nicht. Das interessiert die nicht. Die wollen ihre Agenda durchziehen. Die wollen die durchziehen. Und Jesus sagt, nö. Nö. Das ist eine Heidin, zu der bin ich nicht gesandt. Das ist eine krasse Antwort. Zu der Heidin bin ich nicht gesandt. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur für die Juden da. Krasse Aussage. Weißt du, wie die Jünger sich da gefühlt haben, als sie das gehört haben? Die Juden haben wahrscheinlich gedacht, ja, richtig, gute Aussage, wir sind's. Für die da bist du schon mal gar nicht zuständig. Und die Juden, die Heiden wurden auch Hunde genannt. Das war der Spitz, das sind die Hunde hier. Jetzt gucken wir uns mal an, wie Jesus weiter argumentiert hat. Sie aber kam viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern die Brote wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie aber sprach, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch des Herrn fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Seine Tochter wurde gesund zur selben Stunde. Die ist ein bisschen kompliziert, die Stelle, die wirkt ein bisschen verwirrt. Aber wenn man sich das anguckt, zum einen finde ich es klasse, Jesus reagiert nicht. Beziehungsweise Jesus eigentlich lehnt er sie ab und sagt, nee, zu dir helfe ich nicht. Und das ist so toll, die Frau sagt nicht, okay, naja, dann war es das jetzt ein super, mal wieder. Der also auch nicht. Sondern die bleibt dran und sagt, stopp, nee, wir reden weiter, wir zwei. Wir reden weiter. Die lässt sich nicht abwimmeln und kommt in eine Opferrolle rein. Die lässt sich nicht abwimmeln, sondern die geht hin und sagt, Herr, hilf mir. Wie demütig, wie verletzlich sie sich macht und nochmal hingeht zu Jesus und sagt, ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Und dann wieder Jesus, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nimmt und wirft es vor die Hunde. Es ist nicht recht, dass ich den Juden was wegnehme, was den Juden gilt, und gebe es den Heiden. Das ist die Aussage. Eigentlich müsste die doch jetzt sagen, boah, was für eine Arroganz. Was für ein arroganter Gockel. Du kannst mich jetzt mal. Super, Religion kann mir auch nicht helfen. Christen, Jesus auch nicht. Jesus auch nicht. Und dies hat den Mut zu sagen, stopp, aber Hunde kriegen auch was von den Brotsamen. Die Frau, eins muss man sagen, was die verstanden hat, dass das Evangelium nicht nur für die Juden gilt. Die hat was verstanden, was die Juden nicht verstanden haben. Die hat verstanden, dass Jesus nicht nur für die Juden da ist. Ich weiß nicht, ob sie das ganze Alte Testament verstanden hat. Ich vermute nicht. Aber die hat verstanden, dieser Jesus, der ist für alle da. Und deswegen sagt sie, hey, aber die Hunde kriegen auch was, zumindest Brotsamen. Also, was sie eigentlich sagt, ist, hey, aber eigentlich, nee, das Evangelium ist für alle. Die hat das verstanden, dass Jesus für alle da ist. Und dann sagt Jesus, wow, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Und es war ein Affront für alle Juden, die dabei standen. Dass der zu der Hündin, zu der Heide gesagt hat, was dein Glaube ist wirklich klasse. Weil du hast verstanden, ich bin für alle da. Du glaubst, dass ich Gott bin. Und du glaubst, dass ich das kann. Und ich schätze, dass du immer wieder zu mir kommst und nicht aufgibst. Ich schätze, dass du dich nicht abwimmeln lässt. Dein Glaube ist groß. Geh nach Hause. Tochter ist gesund. Weißt du, die eigentliche Sache, die er machen soll, das ist für den Pillepalle. Weißt du, es bedarf für Gott keines, boah, jetzt muss ich mich echt anstrengen, wie kriege ich diese Summe? Wie schaffe ich das? Natürlich. Weißt du, wenn wir bitten, Gott macht nicht jeden gesund. Das wissen wir, ja. Das ist kein Kohleautomat, wo ich sage, oben werfe ich rein und unten kriege ich immer mein Ergebnis. Er in seiner Weisheit weiß, was gut ist. Manchmal sagt er, nee. Aber dann ist vielleicht das Gebet, Gott, hilf mir, einen Frieden darüber zu kriegen. Dann sagt er, dann ist das das Wunder, was ich dir gebe. Dann ist das das Wunder. Dann bete dafür. Weißt du, Paulus hat einen Stachel im Fleisch, heißt es, und hat mehrfach gebeten, dass Gott ihn wegnimmt. Gott gesagt, nee, Mann, vertrau meiner Gnade, lass dir daran genügen. So, das ist kein Automat. Gleichzeitig ermutigt uns Gott dann auch mutig zu beten. Und mutige Fragen an ihn zu richten und nicht gleich zu sagen, ich bete lieber weniger, dann ist die Enttäuschung kleiner. Weißt du, kennst du das Gefühl? Ja. Ich kann mich erinnern, wir haben in München jemanden gehabt, der hat Krebs bekommen, Leukämie, und einjährigen Sohn gehabt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben gebetet, wir haben als Gruppe zusammengesetzt, über ihm gebetet, haben ihm die Hände aufgelegt. Und dann kam irgendwann der Anruf nach 2 Jahren, glaube ich. Da ging es ihm rapide schlecht. Er ist ins Krankenhaus gekommen. Wir hatten gerade einen Hauskreis, eine Bibeldiskussion zu Hause. Und dann ruft die Schwester und sagt, mein Mann ist im Krankenhaus, der wird sterben, kannst du kommen? Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, was habe ich für einen Job? Nein. Also so ein Gefühl, da will ich gar nicht hin. Und da ist ein anderer Bruder, der Ralf Gerl, hat gesagt, komm, ich fahre mit dir, wir gehen zusammen. Und dann sind wir hängen. Warum ist mir das so nah gegangen? Weil ich hatte selber einen Sohn in dem Alter. Ja, und das, was erzähle ich? Was sage ich dir jetzt? Und was sage ich dir, wenn ich da reinkomme? Ich dachte, okay, Gott, du gehst mit uns hier, jetzt gehen wir einfach mal dahin. Und dann lag er da in der Intensiv, ich springe im Kopf immer zwischen Englisch und Deutsch aus Amsterdam. Auf der Intensivstation lag er. Und der war also wirklich total verpackt, angeschlossen an 1000 Geräte. Und dann haben wir da das, und dann kam der Arzt und sagt, Sie sind Pastor von der Gemeinde? Ja, ich bin der. Fahren Sie nach Hause, der wird die Nacht nicht überleben. Aber Sie können jetzt hier nichts machen, wir brauchen Ruhe hier, dass wir arbeiten können, aber der wird die Nacht nicht überleben. Fahren Sie nach Hause. Und dann haben wir beide, Ralf und ich, haben angefangen zu beten. Und der Ralf hatte echt Glauben. Der hatte mehr Glauben wie ich, muss ich sagen. Der hatte mehr Glauben. Ja, wir haben angefangen zu beten und ist mein Glaube gewachsen. Hat er gebetet, Gott, ich bete, dass er seinen Enkel mal auf der Hand halten kann. Das ist mein Gebet. Und sein Bruder war auch da, die haben auch gebetet in dem Raum. Alles hat dagegen gesprochen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und ich habe mein Handy ausgemacht. Das heißt, ich will keinen Anruf kriegen. Ich habe es ausgemacht. Morgens mein Handy angemacht, kein Anruf da. Und dann bin ich auch hingefahren. 6 Wochen später ist er mit dem Rollstuhl wieder in den Gottesdienst reingefahren. Der wurde die Nacht, ich glaube, dreimal wiederbelebt. Ja. Und er ist dann im Rollstuhl reingefahren. Weißt du, und er hat einen großen Frieden darüber zu gehen. Er sagt, ich bin bereit, ja? Weil manchmal ist es sein Leben jetzt anstrengend, weil er krank ist. Aber das war so klasse zu sagen, Gott ist fähig, das zu machen. Das ist die Frage, glaube ich, dass er fähig ist. Und er hätte sagen dürfen, weißt du was, ich hole ihn nach Hause. Aber würde ich Gott zutrauen, dass er sagt, kann jemand gesund machen? Und wir haben es dann gebetet und wir haben auch nachher noch mal, wenn es ihm wieder schlechter ging, noch mal im Kreis um ihn gestanden, haben gebeten, haben gesagt, hey Gott, wir glauben, dass du das kannst. Punkt. Was immer du jetzt daraus machst, das ist deine Sache. Und wir sind mit allem zufrieden, was kommt. Aber wir werden beten und wir hören nicht auf zu beten, weil wir glauben, dass du fähig bist dazu. Und wir beten jetzt hier was Großes, was weit über unsere Ideen hinausgeht. Aber wir glauben, dass du das kannst. Und dann keine Angst zu haben vom Ergebnis, sondern das ist ein Gottes Hand. Ja? Aber wenn ich Gott schon klein mache oder Angst habe vor dem Ergebnis, dann werde ich ihm auch nicht sagen, was ich möchte. Dann werde ich das schon klein machen, um nicht enttäuscht zu werden. Aber das ist ja nicht die Idee. Gott sagt, der war so begeistert von den beiden, dass sie sagen, Mann, habt ihr einen Glauben. Ihr gebt nicht auf. Ja, wenn ich das sagen würde, kann Gott das machen, dass hier eine Gemeinde von 200 bis 300 Leuten Jünger Jesu sind und Gott anbeten und begeistert sind über die Güte Gottes. Und dass hier die Leute an die Tür klopfen. Kann Gott das machen? Kann der das? kann der euch zusammenschweißen zu einer wirklich verschworenen Truppe von Jüngern Jesu? Kann der das? Überlegt mal. Kann der vielleicht einen Konflikt, den du mit jemandem hast oder jemand von der Gruppe ist so weit von dir weg emotional, kann der euch zu besten Freunden machen? Oder zu Vertrauten? Vielleicht nicht bester Freund ist ein großer Begriff, aber kann der euch zu Freunden machen? Kann der das? Und wenn das kann, betest du dafür. Glaubst du, dass es machen kann? Weißt du, manchmal raubt uns der Teufel wirklich. Ja, wir gucken auf, was wir noch lange nicht gesehen haben und denken, es wird immer so weitergehen. Also lieber nicht drüber beten, werde ich enttäuscht. Und Gott sagt, nee, Moment mal. Die Frage ist, was du glaubst, was ich kann. Was kann ich? Und lass dann meine Sache sein, wie ich das beantworte, aber mach mich groß, weil ich groß bin. Sollte mir etwas unmöglich sein? Das ist seine Frage an uns alle. Sag mir, was ich nicht kann. Nimm mir ein Blatt Papier, schreib alles auf, was ich nicht kann. Und das Papier wird immer weiß bleiben. Das ist eine rhetorische Frage. Aber dann den Mut zu haben, so, ich schreibe jetzt hier was drauf. Und wir haben angefangen, auch in Amsterdam, uns eine Gebetsliste zu schreiben mit unmöglichen Dingen. Und da habe ich gedacht, wir zwei haben geredet, unsere Tochter braucht da nicht drauf, da haben wir einen Glauben für, dass die Christ wird. Und dann habe ich gedacht, meine Mama. Und dann merke ich, das ist aber schwer. Da habe ich gemerkt, für meine Mama wird mein Glaube auch immer viel kleiner. Dann, die wohnt im Westerwald, die ist ja schon 85 und die hat ja die Vorgeschichte. Dann überlege ich mir all die Dinge, die es schwer machen könnten. Und dann wird mein Glaube klitzeklein. Da habe ich gesagt, das ist ein völlig falscher Ansatz. Die Frage ist, Gott, was kannst du? Jetzt habe ich sie ganz oben auf die Liste gesetzt und werde dafür jetzt beten, weil ich glaube, dass er das kann. Ja, also weg von dem, was er nicht kann, und was ich denke und all meine menschlichen Sichtweisen. Und dann habe ich auch den Mut, sie da oben drauf zu setzen. Ja. Was draus wird, guck mal. Aber ich habe jetzt den Mut, sie drauf zu setzen, den ich vorher nicht hatte. Weil ich sie so, weil ich sie in meinem Kopf, in meinem Herzen klein gemacht habe. Ja. Noch zum Schluss eine Geschichte aus dem Alten Testament. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach: So spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Das ist eine Botschaft, oder? Ja, Hiskia war todkrank. Da kommt der Prophet zu dir und sagt, weißt du, das war's. Haus ist. Ja? Bestell dein Haus, das heißt, sprich mit deinen Angehörigen, mach dein Testament fertig. Ein paar Tage Zeit hast du noch, aber es ist vorbei. Es ist rum. Ja? Und das kann natürlich sein, weißt du, es gibt Momente, wo man sagt, super, ich gehe nach Hause, ja, passt schon. Ja? Das ist okay. Dass man sagt, hey, ich gehe jetzt nach Hause, wunderschön, Dankeschön, reicht. Leben war schön, aber mit dir ist noch schön. Aber der Hiskia hat sich ein bisschen anders gefühlt. Ja. Der sagt, er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betet zum Herrn und sprach: Herr, gedenk doch, dass ich vor dir treu und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir gefällt. Und Hiskia weinte sehr. Der wollte noch nicht sterben. Und ich finde es toll, diese Beziehung, die du hier siehst, zwischen Gott und Hiskia, zwischen den beiden. Weil er sagt, okay, der Herr hat gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Herr. Ist auch eine gute Haltung, kann auch eine, ja. Aber er sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will eigentlich noch nicht. Und es hat ihn traurig gemacht, dass Gott gesagt hat, Zeit ist vorbei. Und er hat angefangen zu weinen, hat gesagt, und er ringt mit Gott, ich war doch so treu, ich habe echt mein Herz gegeben, komm, noch ein bisschen, gib mir noch was. Zum einen ist es echt klasse, dass er glaubt, dass Gott das kann. Er gibt sich nicht seinem Schicksal, sondern er glaubt, dass Gott das kann und redet einfach mit seinem Freund. Und dann heißt es hier weiter, als aber Jesus noch im mittleren Hof hinausgegangen war, kam das Wort des Herrn zu ihm. Also der Jesaja hat ihm gerade die Botschaft gebracht. Hiskia hat angefangen zu weinen, hat gesagt, nee Gott, komm, noch ein bisschen. Und Jesaja wollte gerade gehen, da kommt das Wort des Herrn zum Jesaja. Kehre um, sag Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, hab deine Gebete gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, will dich gesund machen, am dritten Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen und ich will dir 15 Jahre zu deinem Leben dazugeben. Und dich und diese Stadt erretten von dem König von Assyrien und diese Stadt beschirmen um meinetwillen und meines Knechtes David. Das ist doch Drama. Also Gott kommt zu Hiskia und sagt, weißt du was? Ja, ist okay, machen wir. Machen wir. Hey, Jesaja, rumdrehen, geh nochmal zurück. Ich weiß, wie der Jesaja sich wieder heben muss. Was ist denn jetzt los? Ja? Aber auch Jesaja ist klasse, der demütigt sich und sagt, ja, Gott hat es gesagt, dann geh jetzt hin, sag ihm das. Weil Gott kann das ja. Das ist diese Einfachheit. Ja, natürlich kann Gott Leben verlängern. Ich kann ihm das sagen, wenn er das will, macht er das. Und wenn er es nicht will, macht er es nicht, dann ist es was Besseres, weil er in seiner Weisheit mehr weiß wie ich. Ja? Und dann geht er hin und er kriegt noch 15 Jahre dazu. 15 Jahre kriegt er dazu. Nochmal, um missverstanden zu werden, weißt, wir können nicht alle Krankheiten wegbeten. Wir können nicht jedes Leid wegbeten. Das ist nicht der Punkt. Das geht nicht. Ja? Aber die Frage ist, was trauen wir Gott noch zu? Wären wir bereit, ihm alles zu sagen? Eben, zum Beispiel, dass wir eine Gemeinschaft sind, die wirklich die noch weiter zusammenwächst. Dass wir eine Gruppe sind, die tiefe Freude hat an der Gnade, die sagt, Mensch, wir können das Alte wirklich hinter uns lassen. Wir können die alte ICOC-Geschichte, dass wir dahin kommen, das hinter uns zu lassen und zu sagen, was mich jetzt prägt, ist die Vergebung Gottes. Also manche von uns, die vielleicht ringen mit einem Schuldgefühl, die sagen können, weißt du was, ich fühle mich jetzt richtig geliebt. Gott liebt mich so, wie ich bin. Gott liebt mich so, wie ich bin. Dass wir so eine Gemeinschaft werden. Glaubst du, dass Gott das machen kann? Das wäre für Gott ein... der hat die Erde geschaffen, der hat das Universum geschaffen, der kann Tote erwecken, der kann... Im Hebräer heißt es, ich kann den Himmel aufrollen wie einen Teppich. Wenn ich will, mache ich Schluss. Jetzt, in diesem Moment. Und ich merke, da muss mein Herz immer wieder hin, den Gott zu sehen, der alles kann. Dann traue ich mich auch, ihm was zu sagen. Und wenn ich den Gott sehe, der alles kann, dann ist auch seine Antwort für mich okay, was immer das ist. Aber ich traue mich, ihm was zu sagen, was mich super herausfordert, wenn ich an meine kleine Welt denke. Und ich sehe, was Gott macht das richtig fröhlich und freudig, wenn wir ihm Sachen zutrauen. Weißt du, bei den beiden Heiden sagt er, wow, guck dir den Glauben an. Guck dir den Glauben an. Meine Ermutigung, lass uns einen Schritt gucken. Wenn wir uns Gott angucken, was kann er? Und nimm dir jetzt mal 5 Minuten Zeit und schreib eine Gebetsliste mit Dingen, die dir unmöglich erscheinen. Du musst jetzt noch nicht den tiefen Glauben haben, jetzt in diesem Moment, aber schreib mal auf. Als ich meine Mama aufgeschrieben habe, habe ich gesagt, ja, das ist okay. Aber schreib mal was auf über die Gemeinde, deine Familie, Freunde, vielleicht du, auch in Schule oder was dir im Kopf hängt, wo du sagst, boah, das will ich sehen. Ja, Till. Wo du sagst, hey Gott, ich will dir echt noch was zutrauen hier. Ich will aus meiner kleinen Welt raus und willst dir zutrauen und ich bringe es beständig fort. So, nimm dir mal 5 Minuten Zeit. Ich will nicht das Falsche drücken. Jetzt gehen die Garagen auch noch so hin.